Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg in der Schweiz, im schönen, kleinen, aber feinen Spital in Männedorf, wunderbaren Zürichsee.
Marco ist wie immer nicht alleine hier, sondern an seiner Seite. Mein Name, Andreas Thalheimer, ebenfalls bariatrischer Chirurg, ebenfalls aus Zürich. Ich freue mich, euch an den Endgeräten zu wissen.
Ja, und mein Name ist Tariq Abunay, ich bin auch wieder dabei und sehe das Ganze aus der Patientenbrille und helfe den beiden auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Wir sind heute wieder on Tour, Adi-Podcast on Tour, diesmal aus Berlin. Wir freuen uns ganz besonders, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, Entschuldigung. Marco wird ihn vorstellen.
Ja, das ist in der Tat Premiere. Ist unser erster deutscher Chirurgenkollege, der uns im Adi-Podcast beehrt und ist der Professor Jürgen Ordemann. Hallo Jürgen.
Hallo.
Hallo Jürgen.
Freue mich hier zu sein bei euch.
Ja, wir freuen uns auch, dass du uns heute besuchst. Genau wie wir bist du bariatrischer Chirurg und da liegt es natürlich nahe, dass wir auch über bariatrisch-chirurgische Themen miteinander sprechen. Und wir haben uns ein wichtiges, aber auch ein bisschen sensibles Thema ausgesucht, das wir heute mit dir erörtern möchten, und da geht es um das Thema Komplikationen. Als wir das ganz kurz vorbesprochen haben, hast du gedacht, na, ist ja super, dass ihr bei dem Thema Komplikation gleich mal an mich denkt. Das ist in der Tat etwas, was ich kurz erklären möchte, weil der Umgang mit Komplikationen aus chirurgischer Sicht einen selbstkritischen, einen transparenten und differenzierten Geist voraussetzt. Ohne der Großteil meiner Kollegen dabei zu nahe treten zu wollen, engt das die Wahl des Gesprächspartners etwas ein.
Oh, Vorsicht, dünnes Eis jetzt.
Ja, das ist wieder der Moment, wo Tariq unruhig auf dem Stuhl hin und her rutscht. Aber das ist einfach so, dass diese Kriterien vom Jürgen vollumfänglich erfüllt werden. Und ich freue mich deswegen heute auf den Austausch. Komplikation, vielleicht nochmal ganz zum Beginn, Andreas, was ist das überhaupt?
Ich muss ganz kurz reingrätschen. Vielleicht sollte sich unser Gast kurz vorstellen.
Wunderbare Idee. Jürgen, magst du 2, 3 Sätze zu dir sagen?
Das mache ich gerne und möglicherweise ist das ja auch die Frage nach dem Weg zu einem bariatrischen Chirurgen zu werden und da spielt Berlin eine große Rolle. Ich bin also tatsächlich Leiter und Chefarzt einer Adipositas-chirurgischen Station bei Vivantes. Wir nennen uns inzwischen Berliner Adipositas-Zentrum, weil wir nicht nur die Chirurgie als Therapiemethode ansehen, sondern alle verschiedenen Methoden, die es gibt. Und tatsächlich bin ich Rheinländer. Ich komme aus Bonn und seit 30 Jahren jetzt hier in Berlin, fühle mich also auch als Berliner und war 24 Jahre an der Charité. Und irgendwann hat es mich dann gepackt und ich habe die Adipositas-Chirurgie entdeckt, die vielen, vielen Möglichkeiten und alles, was dahinter steckt. Es ist insgesamt mehr als nur Chirurgie. Und jetzt seit 5 Jahren bei Vivantes, ein großer Konzern, großer Krankenhauskonzern hier in Berlin. Und genau, da vertrete ich dieses Fach und ich freue mich, mit euch darüber zu sprechen. Und das Thema Komplikation kommen wir jetzt. Und das ist nicht nur für Adipositas-Chirurgen ein wichtiges Thema, sondern für jeden, der ein Skalpell in die Hand nimmt, um Krankheiten zu behandeln.
Um auf die Frage von Marco zurückzukommen, was ist eigentlich eine Komplikation? Naja, ich würde das jetzt mal ganz spontan so definieren, dass es ein Verlauf nach einer Operation ist, die oder der nicht dem erwarteten Verlauf entspricht. Also alles, was dem normal zu erwartenden Verlauf abwegig ist, ist für uns eigentlich eine Komplikation. Komplikation bedeutet nicht automatisch, dass das ganz schlimme Sachen sind, wo man dann sofort noch einmal operieren muss. Also sagen wir mal ganz konkret, wenn wir hier über die Adipositas-Chirurgie sprechen, wir machen eine Magenbypass-OP oder eine Magenverkleinerungsoperation. Es kommt zu einem unerwartet ungünstigen Verlauf. Bedeutet das nicht immer, dass man sofort nochmal operieren muss. Das muss mal klar sein. Also Komplikationen werden in verschiedene Schweregrade definiert. Das, was für unsere Patienten allerdings am einschneidendsten ist, ist, wenn die Komplikation so schlimm ist, dass man zum Beispiel im kurzen Verlauf nach einer ursprünglichen Operation noch einmal tatsächlich mit dem Patienten in den OP gehen muss. Ein oder andere Hörerin oder Hörer hat das sicherlich am eigenen Leib erfahren oder kennt irgendjemanden, der eine schwerwiegende Komplikation hatte. Und dann betrifft das doch verschiedene Beteiligte in diesem ganzen System.
Also Komplikation perioperativ, oder? Man unterscheidet Kurzzeitkomplikation von Langzeitkomplikation. Und dann hast du noch das Fass des Nicht-Ansprechens oder des erwarteten Ansprechens auf die Therapie aufgemacht. Ich würde mal, lass uns doch chronologisch vorgehen, dass wir bei dem Thema Komplikation automatisch an Chirurgie denken, hat sicherlich damit zu tun, dass wir drei Chirurgen sind. Würde allerdings sagen, das ist auch stellvertretend für die gesamte medizinische Gesellschaft. Komplikationen werden häufig mit der Chirurgie in Einklang gebracht oder in Verbindung gebracht. Wir werden später auch nochmal ganz kurz darüber reden, dass das nicht notwendigerweise korrekt ist. Es gibt natürlich auch Komplikationen bei nicht operativen Therapien, wie medikamentösen Therapien, die sind nur nicht so klar und deutlich definiert. Also Kurzzeitkomplikationen. Jürgen, an was denkt man da? Ich nehme an, der häufigste Eingriff bei dir im Zentrum wird eine proximale Magenbypass-Operation sein. Nehme ich da richtig an?
Da siehst du das richtig. Also es ist der Schlauchmagen und der OY-Bypass. Aber nochmal ganz kurz zur Definition. Wir können ja wirklich viel darüber sprechen und die Definition der Komplikation als unerwünschtes Ereignis, was auftaucht und alle Beteiligten, nicht nur den Patienten, sondern auch den behandelnden Chirurgen wirklich teilweise bis ins Mark trifft. Und wenn wir jetzt von diesen akuten Komplikationen reden, dann sind das Komplikationen, die wir tatsächlich entweder während der Operation erleben oder kurz danach. Das sind also im Grunde genommen die akuten chirurgischen, unerwarteten, unerwünschten Fälle, die auftauchen, die wir behandeln müssen, die wir erkennen müssen vor allem und mit denen wir umgehen müssen, nicht nur jetzt aus klinisch-medizinischer Sicht, sondern tatsächlich auch mit dem Patienten selbst. Und auch da kann ich nur wieder sagen, wir alle haben eine Zeit vor der Adipositaschirurgie in unserer Ausbildung gehabt und da war das Thema Komplikation natürlich auch immer präsent. Und ich denke mir, wie in vielen Gebieten des Lebens, haben wir Mentoren gehabt, haben wir Vorbilder gehabt, wie die mit diesen Komplikationen umgehen. Und das ist eben eine Haltungsfrage auch. Aber um jetzt auf diese akuten Komplikationen zu sprechen zu kommen, die können wir gerne jetzt im Einzelnen besprechen. Fakt ist, wir müssen sie erkennen. Wir müssen ganz, ganz wachsam sein. Ich sage auch immer, auch zu meinen Assistentinnen und Assistenten, guckt euch die Gesichter an. Schaut auf die Hautfarbe. Geht nicht einfach dran vorbei. Nehmt einfach mal das Handgelenk und messt den Puls. Es gibt so viele Signale, die für euch extrem wichtig sind, um dann adäquat zu reagieren. Und wenn ich jetzt an den Patienten mit dem Magen-Bypass denke, dann ist es tatsächlich so und Gott sei Dank, die Komplikationsrate ist sehr, sehr gering. Das müssen wir auch immer wieder mal so sagen. Weil
kannst du das ein bisschen konkretisieren, Jürgen? Was meinst du mit ziemlich gering? Nur, dass die Hörerinnen und Hörer da mal ein bisschen ein Gefühl davon kriegen oder dafür kriegen, was gering ist, was häufig ist.
Also die Schwere der Komplikation, und wir unterscheiden verschiedene Schweregrade. Ich sage einfach mal jetzt die akute Blutung oder die Blutung, die direkt nach einer Operation stattfinden kann. in der Häufigkeit zum Vergleich einer Komplikation, die weniger schwer ist, zum Beispiel eine Infektion der Narbe, ist extrem selten, unter 1%, wenn nicht noch tiefer. Eine Narbe, die sich möglicherweise infiziert, als wir sprechen von den sogenannten Trokarnarben, das kann schon öfters mal vorkommen, ist aber natürlich nicht so gefährlich wie eine Blutung. Und also Komplikationsraten im Sinne von, wie häufig tauchen sie denn auf, kann ich nur sagen, je nach Definition, die wirklich Worst-Case-Fälle sind weit unter 1%. Andere Komplikationsformen liegen bei 3% oder 0,3 bis 3%. Also das ist immer noch wenig. Umso wichtiger ist, dass wir sie erkennen.
Diese Prozentberechnungen sind immer ganz gut, aber relativ, weil wenn es dich als Patient betrifft, ist es immer 100%. Das sage ich meinen Patienten auch immer. Insofern ist das immer so eine, ja, so eine Scheindiskussion, finde ich. Es ist extrem selten und der ultimative Marker für die Komplikationsgefahr bei einer Operation ist letztendlich die Sterberate, oder? Das ist die ultimative Komplikation und die liegt bei einem proximalen Magenbypass bei unter 0,05% in Zentren publiziert und nachvollziehbar auch in entsprechenden Registerstudien. Und das liegt in einem Bereich von Notfallgallenblasenentfernungen. Auch die notfallmäßige Appendektomie ist nicht viel niedriger als das, was man bei einem elektiven proximalen Magenbypass erwarten würde. Gelenkersätze im hohen Alter, klar, es sind kranke Patienten, haben eine höhere Komplikationsrate und auch eine höhere Sterblichkeit als ein proximaler Magenbypass. Aber ich würde noch mal kurz auf den Zeitpunkt des Erkennens einer Komplikation gerne eingehen. Da sprachst du von Mentoren. Ich persönlich versuche, unsere jüngeren Mitarbeiter immer zu erzählen, dass eigentlich das Erkennen der Komplikation das eine ist. Viel schwieriger ist häufig das Wahrhaben als behandelnder Chirurg. Dieses Realisieren, dass etwas wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Und das ist das Schwierige als Chirurg, nämlich dahin zu gehen, wo es weh tut. In dem Moment, wo du anfängst, eine mögliche Diagnostik zu machen, hast du für dich selber akzeptiert, dass irgendetwas, was du getan hast, möglicherweise nicht optimal gelaufen sein könnte und du stehst in der Verantwortung und du musst dem nachgehen und zwar lieber einmal zu viel als zu wenig und aggressiver. Da gerade bei der Patientengruppe ist es so schwierig zu warten und so desaströs unter Umständen den richtigen Moment zu verpassen.
Du sagst absolut Richtiges. Wir definieren hier gerade oder unterscheiden, machen den Unterschied Patient und Arzt oder verantwortlicher Chirurg und das sind tatsächlich zwei verschiedene Kosmen, die zusammenkommen natürlich.
Vollkommen richtig.
Dieses Nicht-Wahrhaben, das finde ich, dieser Begriff ist hart, die Definition ist hart. Und da muss ich ganz klar sagen, da müssen wir hart zu uns sein. Denn die Akzeptanz von Dingen, die nicht sein sollen, führen ja zu noch einem größeren Katastrophe. Und ich kann nur sagen, das ist ein Punkt, den ich auch mitteile, lieber zu früh als zu spät. Lieber zu früh reagieren im Sinne von Diagnostik, möglicherweise auch reingucken. So what? Also nochmal schauen, was ist das Problem? Die Indizien dafür sind aber ja häufig auch ganz klar. Also es ist ja nicht nur, dass der Patient sagt, mir ist übel, sondern man merkt plötzlich, dass Patienten sagen, ich kriege kaum Luft. Ups, warum kriegen die keine Luft? Oder dass die Nachtschwester zu einem kommt und sagt, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber der Puls ist plötzlich bei 120. Das sind Alarmglocken, die wir unglaublich ernst nehmen müssen.
Wie machst du das? Wir kennen das ja alle, freitags nachmittags, Pläne sind gemacht und dann kommt der Anruf und Patientin XY geht's nicht gut, Herzschlag ist hoch, Fieber, sie ist auch ganz unruhig. Okay, das ist jetzt ein eindeutiger Fall, aber es gibt dann auch die weniger eindeutigen Fälle. Nimmst du dann manchmal auch Kollegen nochmal mit, Unabhängige, die dir aus einer unabhängigen Brille die Situation beurteilen? Das kann ja auch manchmal helfen.
Das ist eine gute Frage. Wie kriegt man eine richtige Entscheidung, um seine eigenen Emotionen rauszunehmen? Ich will jetzt nicht zu viel Persönliches von mir zu erzählen, aber ich bin dann wahnsinnig sensibel und ich bin dann auch wahnsinnig betroffen, wenn ich merke, hier passiert was. Das ist so unglaublich belastend in dem Augenblick. Also ich nehme dann Leute mit, wir gehen zum Patienten nochmal, aber es ist ganz schnell das Gefühl da, wir müssen was tun. Das ist egal, ob Freitagabend das ist oder wir gerade Montagvormittag haben. Und die Message ist immer auch an meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt etwas tun und wir dürfen das nicht übersehen.
Ja, spätestens nach diesem Statement wissen die Hörerinnen und Hörer auch, warum wir dich gebeten haben, zu dem Thema zu sprechen. Ja, ich finde das wirklich wichtig, weil wir sind ja jetzt alle jetzt mal, sag ich mal, fortgeschrittene Chirurgengeneration. Wir sind noch in Zeiten groß geworden, die deutlich hierarchischer organisiert waren als heute, wo aber auch ein vermeintlich sensibler Umgang mit dem eigenen Scheitern, mit der Komplikation schnell auch gerne mal als vermeintliche Schwäche ausgelegt worden sind. Und da möchte ich wirklich darauf hinweisen, dass in meiner Wahrnehmung das genaue Gegenteil ist. Wir brauchen mehr Chirurgen, die sensibel für Komplikationen sind, die sich in die Lage der Patienten hineinversetzen können, um auch von diesem harten Stereotypen des Chirurgen, der rund um die Uhr operiert, wegkommen zu können.
Das ist auch ein wichtiger Hinweis übrigens, was unsere Vorgänger vielleicht betrifft. Die Verdrängung von Komplikationen und die Erklärungsversuche auf andere übertragen. Möglicherweise eine Komplikation, die stattfindet, weil der Patient was Falsches gemacht hat. Oder weil irgendetwas anders nicht so gelaufen ist, wie der eigentliche Operateur das sich erklärt. Am Ende des Tages steht der Operateur.
Im Falle einer Komplikation ist ja neben dem Erkennen und dem richtigen Ziehen von Schlüssen nach dem Erkennen auch die sogenannte Krisenkommunikation entscheidend. Also, wie redest du denn dann mit den Patienten? Was erklärst du ihnen und vor allem mit den Angehörigen der Patienten? Da ist ja häufig, das wissen wir alle hier aus eigener Erfahrung, entweder unterschwellig oder ganz offen ausgedrückt eine Vorwurfshaltung. Es läuft nicht so, wie es versprochen wurde, es ist ein Fehler gemacht worden. Wie kommunizierst du, wie gehst du mit dieser schwierigen Situation um?
Das ist zunächst erstmal ein Momentum natürlich, den man durchlebt. Aber ich denke, im Vorfeld ist es natürlich wichtig, vorher schon mit den Patienten und möglicherweise mit den Angehörigen darüber zu sprechen, dass das, was man macht, um die Erkrankung Adipositas in den Griff zu bekommen, Risiken hat. Und das muss ausgesprochen sein. Und es muss alle Eventualitäten besprochen werden. Die Situation, wenn dann eine Komplikation stattgefunden hat, ist dann natürlich eine andere. Aber man spürt schon, dass wenn Patienten im Vorfeld darüber nachgedacht haben, was alles möglicherweise geschehen kann, dass dann die Situation besser zu handeln ist. Wir müssen natürlich auch in dem Fall unterscheiden, welche Form der Komplikation. Und die kleineren intraoperativen oder postoperativen Komplikationen. Ich finde, das ist, wenn man gut kommuniziert, auch vom Patienten verständlich. Wenn es aber dann wirklich zu einer erneuten Operation kommen muss oder eine Operation, wo die Angehörigen sagen, ups, wieso ist der Patient jetzt ein zweites Mal operiert worden? Das ist wirklich schwierig. Und das Entscheidende ist, auch in solchen Situationen möglichst Emotionen rauszulassen, möglichst faktenbasiert das zu beschreiben, so dass Patienten die Angehörigen, die nicht Mediziner sind, das nachvollziehen können.
Ich glaube, da ist Sprache ganz wichtig, oder? Und auch transparente Offenheit. Was ich oft mitnehme, ist, wenn man offen, ehrlich, transparent und auch empathisch eine Komplikation mit dem Patienten und der Familie kommuniziert, wird das in der Regel gut aufgenommen. In dem Moment, wo die Patienten das Gefühl haben, der sagt mir nicht die Wahrheit, der verheimlicht mir was, der stellt etwas vielleicht nicht ganz so dar, wie es tatsächlich ist, zum Beispiel Verantwortung, oder? Ich finde, man kann als Chirurg sagen, ja, das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen gucken, ob ein Fehler passiert ist oder nicht. Das kommt immer viel besser an, als wenn sich die Patienten sprichwörtlich ein bisschen hinters Licht geführt fühlen.
Absolut richtig. Hier spielt tatsächlich aber auch noch ein anderes Thema eine Rolle. Wenn wir andere Operationen betrachten, sei es mal eine komplizierte Tumoroperation mit Entfernung von mehreren Organen im Vergleich zur jetzt Adipositaschirurgie. Die Patienten und auch die Angehörigen machen leider einen Unterschied. Und wenn eine Operation während einer Tumoroperation misslingt oder das Wort ist furchtbar, zu Komplikationen führt, dann sagt man, das ist eben so und das ist die Operation, die notwendig war. Bei der Adipositas-Erkrankung kommen dann noch andere Faktoren ins Spiel, die die Argumentation und die Kommunikation tatsächlich noch schwieriger machen.
Nämlich?
Ihr habt das in euren Gesprächen schon häufig artikuliert, das Stigma. Das Stigma der Adipositas-Erkrankung und wie der adipöse Patient stigmatisiert ist, ist auch die Therapie stigmatisiert. Finde ich ein riesen Problem. Und wenn in dieser stigmatisierten Operation dann tatsächlich noch etwas passiert, ein unerwartetes Ereignis, das negative Folgen hat, dann wird dieses Stigma weiter verstärkt. Und hier gut zu reden, ist noch schwieriger.
Das betrifft ja nicht nur die Familie, sondern auch die Kollegen und Kolleginnen, die einem dann helfen, mit dieser Komplikation umzugehen. Wir alle kennen die Situation auf der Intensivstation, wo es ja durchaus zu längeren Heilungsverläufen kommen kann, mit belastenden Situationen für Familie, für behandelnde Ärzte, aber auch für Pflegekräfte. Und das braucht einfach oft repetitive und geduldige Moderation dieser Komplikation, weil es früher oder später immer irgendwie aufkommt. Ja, also, wieso macht ihr denn sowas auch? Ist das denn wirklich nötig?
Marco, du sagst total.
Wie kann man es denn so weit kommen lassen? Also ehrlich jetzt. Und wenn dann noch irgendwie man es mit jüngeren Patienten zu tun hat, 18-, 19-Jährigen, wo es eine Komplikation kommt, das ist für alle Beteiligten, aber also für den Patienten in allererster Linie natürlich, aber eben auch für den behandelnden Chirurgen eine extrem herausfordernde Situation. In dem Kontext würde ich zumindest mal den Begriff des Second Victims noch ins Spiel bringen, der ja auch gerne in etwas anderem Kontext verwendet wird. Aber wenn wir zum Beispiel an Massenunfällen oder traumatischen Situationen für die Helfer denken, dann ist das ein wichtiges Konzept in der Behandlung der Kollegen, die mit dieser Situation konfrontiert worden sind. Das ist etwas, was in der Chirurgie leider vollkommen unterrepräsentiert ist und auch so gut wie gar nicht stattfindet, muss man ehrlich sagen. Weil wir eben auch noch geprägt sind von einer Kultur, in der ein sensibler Umgang mit eigenen Komplikationen von vielen Kollegen immer noch als Schwäche ausgelegt wird und nicht als Stärke.
Ja, ich glaube, da habt ihr jetzt gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, auch für die Patienten, denn dadurch, dass ja nicht nur die Krankheit stigmatisiert wird, sondern auch die Operation, gibt es doch bestimmt, und das ist jetzt mal eine Frage an euch drei, es gibt doch bestimmt auch Situationen, der Patient fühlt sich ja unwohl, weil er selber, seine Krankheit wird stigmatisiert, die Operation wird stigmatisiert. Ihr sprecht mit dem Patienten über mögliche Risiken. Er gegenüber seinen Angehörigen, weil er will ja nicht noch schlimmer dastehen, sagt, also ich habe mit dem Arzt gesprochen, das ist alles 1000% sicher, da kann überhaupt nichts passieren, überhaupt nicht. Und dann passiert etwas? Wie kommen diese Situationen auch vor, dass der Patient das gegenüber seinen Angehörigen kleinredet und nachher, wenn etwas passiert oder ein Zwischenfall eintritt, dass dann der Angehörige euch dafür verantwortlich macht? Sie haben ihm doch gesagt, da kann gar nichts passieren.
Also das ist, Gott sei Dank habe ich das so noch nicht erlebt. In meiner Realität, in meiner Betreuung habe ich das Gott sei Dank noch nicht so erlebt, aber weil ich auch ganz offen natürlich all die Punkte vorher angesprochen habe. Aber wir haben und kennen sicherlich viele andere Chirurgen, wo wir sagen müssen, dass das kein Vorbild ist oder genau dem Thema Adipositaschirurgie auch schädigt, weil sowas spricht sich rum. Und es gibt tatsächlich viele Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen und wo der Hausarzt sagt, ich kenne nur so furchtbare Verläufe, mach das mal nicht. Und dann frage ich mich, okay, wie kommen die jetzt da drauf? Und diese negativen Beispiele müssen wir uns entgegensetzen und als positives Beispiel dienen. Und ich glaube, dass hier euer super Podcast dazu beiträgt, dass da eine Haltungsänderung stattfindet. Und auch jetzt wieder muss ich sagen, das gilt nicht nur für uns bariatrische Chirurgen, es gilt für alle Chirurgen.
In der Regel ist es ja so, Tarik, um auch von meiner Seite nochmal auf deine Frage einzugehen, dass bei den Aufklärungsgesprächen, und wir sind ja gesetzlich verpflichtet, eine sogenannte chirurgische Aufklärung vorher durchzuführen. Der Patient willigt in diese Operation per Unterschrift ja ein. Das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung. Und im Rahmen dieser Gespräche sind in der Regel, zumindest überdurchschnittlich häufig, auch Familienangehörige mit im Spiel und hören zu. Nicht immer, aber doch überdurchschnittlich häufig aus meiner Erfahrung. Und insofern ist das Thema Komplikationsmöglichkeit grundsätzlich schon mal platziert, auch in der Familie. Trotzdem möchte man ja den Patienten auch keine Angst machen vorher. Wir werden uns alle nicht hinsetzen und direkt sagen, hey, Sie haben so und so viel prozentige Chance zu sterben und es kann das und das. Klar werden wir das auflisten, aber irgendwie ist das wahrscheinlich für die Patienten auch so ein bisschen ein virtuelles Risiko. Wenn das dann aber real wird, dann ist die Situation eine ganz andere.
Ja, also das Ansprechen im Vorfeld, dann letztendlich auch beim formellen Einverständnisformular unterzeichnen, ist ja nicht so einfach. Wir haben manchmal Patienten, die wollen das gar nicht hören. Die sagen das explizit, nee, das passiert bei mir sowieso nicht. Und wenn man dann noch mit Prozenten um sich wirft, dann ist der häufigste Satz, den ich oft höre, ja, gut, das bin dann nicht ich, das ist ja so unwahrscheinlich, das betrifft mich ja nicht. Und trotzdem muss man ja kurz darauf hinweisen. Was ich in der Regel immer sage, ist, wenn Sie einen Chirurgen finden, der Ihnen versucht zu erzählen, dass es keine Komplikationen gibt, müssen Sie rennen und zwar so schnell, wie Sie können, weil der lügt Ihnen glatt ins Gesicht. Ja, und die noch keine Komplikationen hatten, ist der alte Spruch, die haben entweder nicht genug gemacht oder die lügen dich an.
Lass mich mal kurz noch eine, also ich hätte gerne noch eine Frage gestellt an meine beiden chirurgischen Mitkollegen hier. Es gibt ja diesen alten Satz, dass eine Komplikation eines von uns operierten Patienten immer vier Parteien betrifft. Einmal den Patienten selbst, der die Komplikation erleiden muss, die Familie des Patienten, den Chirurgen und die Familie des Chirurgen. Weil, das bedeutet, das hat Jürgen ja im Prinzip ja schon mehr oder weniger angesprochen, wir nehmen das ja mit nach Hause. Wir schlafen unruhig, wir werden in der Nacht angerufen, wir haben eine ganz andere Stimmungslage, wenn wir eine wirklich schwerwiegende Komplikation im Rahmen unserer operativen Tätigkeit erleben müssen. Wie, Jürgen, gehst du mit einer solchen belastenden Situation um?
Das ist nicht direkt zu beantworten. Und also ich mache vielleicht auch einen Fehler dabei, weil ich immer wieder an den Patienten denke und weniger an mich. Und das kann und sollte man nicht so machen. Die Komplikation versuche ich zu nutzen, um, das ist jetzt auch ein bisschen so Selbstschutz, um daraus zu gewinnen, in Anführungsstrichen. Eine Erfahrung zu machen, wo ich sage, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber ich werde daraus lernen. Und dieser Lernprozess ist unglaublich wichtig, denn wenn man nicht lernt, passieren die Fehler wieder. Wie man im Privaten damit umgeht, ist immer eine komplett persönliche Entscheidung. Und wir können nicht Chirurgen werden, wenn wir mit diesen Dingen umgehen können. Und das muss auch die Familie wissen. Und das darf natürlich nicht dazu führen, dass diese Belastung etwas im Privaten zerstört, was ein weiterer sekundärer Effekt ist von einer Komplikation. Und ich muss aber auch dazu sagen, weil das ganze Thema jetzt doch so ein bisschen schwerwiegend ist, die Adipositaschirurgie führt zu so unglaublich vielen positiven Erfahrungen, die, das will ich jetzt einfach mal so unterstreichen, die andere auch nicht nachvollziehen können. Denn wir verändern nicht nur die Waage, in Anführungsstrichen, sondern wir verändern im Positiven Menschen, die so leidend unter der Adipositaserkrankung stehen. Und Leid und Folgen sind eine Komplikation der Erkrankung, dass wir die positive Erfahrung machen, dass wir diesen Menschen helfen können. Und dann, wenn wir es abwägen, die möglichen Belastungen nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Chirurgen selbst, dann kann ich nur aus meinem Leben beschreiben, dass die positiven Erfahrungen weit, weit wichtiger sind oder mein Chirurgenleben prägen als die negativen Erfahrungen.
Ja, das kann man hundertprozentig unterschreiben. Das ist sicher so.
Ja, ich würde mir erlauben, das zu challengen. Nicht, was die Effekte der Chirurgie angeht, generell. Also hundertprozentig. Und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt den Eindruck bekommen, dass das hier was total Gefährliches ist, weil wir hier in so eine tiefe Depression abfallen, das finde ich nicht. Also deswegen ist das Statement schon noch wichtig. Aber ich finde den Menschen hinter dem Chirurgen, dass der es wert ist, auch nochmal besprochen zu werden. Und das kommt in der Tat häufig zu kurz. Ich kann mich an meine Komplikation deutlich besser erinnern als an meine Patienten, die alle gut gelaufen sind. Weil das so einschneidende Erlebnisse sind und das kennt jeder. Und natürlich weiß die Familie Bescheid. Und eine tolle Ehefrau, Grüße gehen raus, die hat gelernt, damit zu leben und die Kinder wissen das auch. Es gehört zum Alltag dazu. Und ich glaube, die Auswirkung einer Komplikation auf den Alltag einer chirurgischen Familie nur auf die Zeit zu fokussieren, in der die Komplikation gerade vorherrschend ist oder die Situation besonders kritisch ist, greift möglicherweise ein bisschen zu kurz, weil du versuchst, daraus zu lernen. Ich glaube, wir alle fast, bis zu einem pathologischen Grad fast versuchen zu kontrollieren und Dinge zu kontrollieren, die wir eigentlich nicht kontrollieren können. Und dieser Kontrollzwang, lieber doch nochmal selber vorbeizugehen, lieber nochmal Visite zu machen, und dieser Zeitaufwand, der dafür nötig ist, um Komplikationen zu vermeiden, hat den viel größeren Impact auf die Familie im Zeitmanagement als der Umgang mit der Komplikation an sich. Also insofern, ich finde diesen Umgang und den differenzierten Umgang mit der Komplikation auch einmal transparent für die Patienten zu diskutieren, schwieriges Thema, aber ein ungemein wichtiges Thema.
Ja, total. Auch da stimme ich hundertprozentig zu. Es ist ja so, dass wir Chirurgen, die wir ja dann mehr oder weniger auch aktiv an der Verursachung von Komplikationen beteiligt sind, am Ende des Tages ja darauf angewiesen sind, in Anführungsstrichen damit selbst klarzukommen. Es gibt zumindest in meinem Wissen, keine Prozesse, die dann in Aktion treten, um den Chirurgen, der mit einer Komplikation zu tun hat oder eine verursacht hat, in Anführungsstrichen, um den Chirurgen psychoemotional zu unterstützen, zum Beispiel mit einer Art Krisenintervention, Coaching, Begleitung. Wir haben, Marco, die glückliche Situation, dass wir eben nicht jeder für uns alleine vor uns hinarbeiten und mit unseren Komplikationen im stillen Kämmerchen klarkommen müssen, sondern wir haben ja ein Team von Leuten, die verstehen, was da los ist und wir können uns austauschen. Das ist ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, den ich auch ganz persönlich als eine deutliche Bereicherung im Vergleich zu meiner Tätigkeit in Deutschland damals empfinde. Eben gerade in solchen dunklen Momenten eben nicht alleine zu sein. Nicht das Gefühl zu haben, eine One-Man-Show zu sein, die dann am nächsten Tag wieder performen muss, so als ob nichts geschehen wäre. Das halte ich für unfassbar wichtig, insbesondere in meinem eigenen Vergleich jetzt zu den deutschen und den Schweizer Verhältnissen. Tarik.
Ich möchte noch mal gerne meine eigene Geschichte, also als ich das erste Mal im Krankenhaus war mit meinem Bruder, zusammen. Wir sollten ja ursprünglich ein Magenband bekommen bei Professor Treudel in Meerheim. Und da hatten wir ja auch ein Aufklärungsgespräch und da kam der Anästhesist zu uns und hat gesagt, passt auf, alleine wegen eurem Gewicht ist die Möglichkeit der Komplikation bei euch nicht im Promillebereich, sondern im Prozentbereich. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, packen, gehen.
Ich bin raus.
Genau. Aber das, was der Jürgen jetzt gerade sagte, ich habe mich dann mit Professor Treudel unterhalten, fahre es ja auch. Und da hat er zu uns gesagt, guck mal, und das ist ja jetzt schon, weiß ich nicht, 25 Jahre her oder so. Und dann sagte er, ja, es kann sein, dass es das Risiko der Komplikation gibt, was unter 1% ist oder 1%, dann wäre es ja schon im Prozentbereich. Aber was ich euch sagen kann, wenn ihr nichts tut, ist die Möglichkeit der Komplikationen durch die Adipositas 100%. So sagte er das damals zu uns.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich, also wenn ein Patient zu uns in die Sprechstunde kommt, um sich über die Möglichkeiten einer bariatrischen Operation zu erkundigen, kommen die im wenigsten ja wirklich gerne zu uns. Das hat immer wieder was mit dem Stigma zu tun, ist so ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Das haben wir schon ganz oft besprochen. Aber natürlich haben die auch Angst und die haben auch Angst vor Komplikationen. Und dann gibt's mittlerweile einfach auch gute wissenschaftliche Daten. Jetzt sind wir wieder soweit. Aber es gibt Daten, die ganz klar einen Überlebensvorteil der Patienten aufzeigen, die sich einer bariatrischen Operation unterziehen im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe, die das nicht macht. Man muss fairerweise sagen, dass viele der Daten aus einer Zeit stammen, in der die neuen Medikamente noch nicht in dem gleichen Maße angewendet wurden, wie sie das heute werden. Aber es ist vollkommen klar, dass nach 10 Jahren der Patient, der sich einer bariatrischen Operation unterzogen hat, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit und eine niedrigere Sterblichkeit aufweist als ein übergewichtiger Patient, der das nicht gemacht hat. Na klar, wenn ich nach 4 Wochen bereits schaue und eine operierte Gruppe miteinander vergleiche, mit einer nicht operierten Gruppe, dann klar, wenn ich mich nicht operieren lasse, kann auch nichts passieren. Na klar, ist es da so, dass die operierten Patienten tendenziell mehr Komplikationen zeigen werden. Wahrscheinlich auch eine höhere Sterblichkeit, wenn wir eine groß genug Anzahl an Patienten operieren. Aber der Überlebensvorteil kickt dann nach einer lang genugen Zeit rein. Und das macht die bariatrische Chirurgie eben auch so besonders. Weil, also du hast gerade über andere Operationen gesprochen, die wir durchführen. Allzu viele Operationen mit einem dokumentierten Überlebensvorteil der operierten Patientinnen und Patienten gibt's in unserem Handwerk nicht. Das muss man ganz einfach mal sagen. Und schon gar nicht im Kontext mit einer chronischen Erkrankung.
Das sind ja Daten, die wir alle haben und die wir lesen und Studien sehen. Ich würde gern mal einen kleinen Unterschied setzen, Schweiz, Deutschland. Und wenn bei mir die Tür aufgeht von Patienten, die dann eintreten, die tatsächlich, und ihr müsst mich korrigieren, wesentlich kränker in Anführungsstrichen und schwerer sind. Denn wir haben ein massives Problem in Deutschland, dass diesen Patienten diese Therapie meistens zu spät angeboten wird. Und die Patienten kommen dann und ich sehe die Komplikationen. Ich sehe, wie sie reinkommen. Ich sehe, was schon alles passiert ist über Jahrzehnte. Und hier in der Diskussion, was jetzt eine bariatrische Therapie für den Einzelnen erreichen kann, ist auch dem Patienten viel bewusster irgendwie. Also es ist nicht so, dass die sagen, ich mache mir jetzt einen Spaß und ich will irgendwie dünner werden, sondern es ist in den meisten Fällen schon so, dass Patientinnen und Patienten zu mir kommen und sagen, das ist jetzt doch meine Lösung, diese Erkrankung zu verbessern oder auch die Folgen. Und ich glaube, dass in der Schweiz doch sehr viele auch kommen, die noch nicht in diesem fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind. Die seht ihr genauso. Aber diese Auswahl an Patienten hier in Deutschland, zumindest in Berlin, ist schon ziemlich krass.
Also ohne Zweifel. Das ist natürlich auch so, dass die Kostenübernahme der bariatrischen Operation seit 2011 zur Kassenleistungspflicht in der Schweiz gehört. Unter gewissen Bedingungen, auch nicht ein Blankoscheck sozusagen. Aber dadurch werden natürlich eine Vielzahl von Patienten viel früher einer effektiven Therapie zugeführt, als das in Deutschland der Fall ist. Das heißt, das Körpergewicht zum Zeitpunkt der Operation ist niedriger und damit auch direkt proportional natürlich die Anzahl der Komorbiditäten, die dann wiederum das Risiko für einen bariatrischen Eingriff negativ beeinflussen können. Das ist ja auch belegt. Je früher wir dort eingreifen, fast schon präventiv, wobei der Begriff der präventiven Chirurgie auch an sich schon ein Reizthema ist für viele, aber der hat in diesem Kontext sicherlich seine Berechtigung, ja.
Und dann muss man auch sagen, dass diese Patienten, wenn sie in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind, mit einer großen Krankheitslast, dass sie natürlich vorbereitet werden müssen. Das gibt es ja viele Möglichkeiten, jetzt nicht nur in der Diagnostik, dass man guckt, wie ist eigentlich die Lungenkapazität oder wie sieht die Kraft des Herzens aus, sondern dass man möglicherweise im Vorfeld auch schon, und das finde ich tatsächlich momentan ein ganz spannendes Feld, diese Patienten vorbereitet. Auch jetzt möglicherweise mit Medikamenten. Das ist ein eigenes Thema, aber das erweitert doch letztendlich die Therapieoptionen und die Hoffnung dieser Patienten.
Ja, und wird sicherlich auch die Komplikationsrate gerade bei den kritisch kranken Patienten reduzieren. Ja. Die Daten gibt es meines Wissens noch nicht, aber das, was du ansprichst, ist ja das, über das wir auch immer wieder mal sprechen, dass man in Zukunft die aus der Onkologie bekannten Therapiekonzepte, die Mischung von Chirurgie und Medikation vor und nach der Chirurgie, auch überträgt in die Adipositas-Therapie. Also sprich eine Neo-Adjuvante, so nennen wir das, wenn man die medikamentöse Therapie vor einer operativen Therapie eingliedert, also eine neoadjuvante Therapie mit den, ja, immer wieder auch in unserem Podcast mal besprochenen Anti-Adipositas-Spritzen kombinieren. Und wie gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass das gerade beim gut selektierten Krankengut, also schwer Adipositas betroffene Menschen mit entsprechenden Begleiterkrankungen, auch das Risiko für die Operation senken wird.
Das ist übrigens geht vielleicht jetzt in eine andere Richtung, aber ganz, ganz wichtig, ganz interessant, was du gerade sagst mit Adjuvant und Neoadjuvant. Ich benutze die Worte schon. Und ich benutze die tatsächlich, also Patienten wissen nichts damit anzufangen, aber ich benutze die so. Worte in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, mit Internisten oder mit Anästhesisten. Die gucken mich total komisch an. Was redet der Ordemann denn da gerade? Ja, aber
ist der Ordemann gerade in der Krebstherapie?
Genau, es macht sie sensibel darauf,
ja, ist gut, ja.
Dass eben Adipositas doch nicht nur Adipositas ist.
Ja, nein, das ist ganz richtig.
Ja, eine chronische Erkrankung, die eine lebenslange Therapie braucht.
Absolut.
Und Therapieeskalation zum normalen Behandlungsmodell gehört. Also ein Quick Fix gibt's bei keiner chronischen Erkrankung, muss man sagen. Und auch nicht bei der Adipositas. Und wenn die dann wiederkommt, ist es ja nicht ein Versagen des Chirurgen notwendigerweise oder des Patienten oder der Therapie, sondern ist einfach ein besonders schwerer Verlauf einer chronischen Erkrankung, auf die mit einer Therapieeskalation reagiert werden muss. Und wie das dann aussieht, es kann ja auch eine adjuvante Chirurgie geben. Also wir benutzen Adjuvant und Neoadjuvant immer im Kontext mit den Medikamenten, aber es gibt auch keinen nachvollziehbaren Grund, weshalb wir den nicht auch im Kontext mit einer Chirurgie verwenden können, weil das ist, wenn man es genau nimmt, auch nichts anderes als eine chronische Therapie einer Erkrankung, die nicht in Form einer Medikamenteneinnahme besteht, sondern in einer dauerhaften Veränderung des Gastrointestinaltraktes.
Absolut. Und wenn wir jetzt von adjuvanter Chirurgie sprechen, kurz ein Beispiel, ich sehe tatsächlich immer mehr Patientinnen, die eine Tumorerkrankung haben, meistens gynäkologischer Arzt, sagen wir mal ein Mammakarzinom, adipös, die nach der Operation zu mir kommen und sagen, wie kann ich das Risiko eines Rezidivs vermindern und dann anstreben, operiert zu werden, damit diese ganze inflammatorischen Aspekte der Adipositas-Erkrankung heruntergeschraubt werden und nachweislich die Rate an Rezidiven gesenkt wird. Adjuvante bariatrische Chirurgie, ein wunderbarer Begriff.
Ja, in dem Kontext sicher auch vollkommen passend.
Bevor wir jetzt ein Fremdwörter-Lexikon unter den Shownotes...
Da ist er wieder.
Ich habe darauf gewartet. Ich gucke ihn die ganze Zeit schon so Fragen an. Wie lange dauert es denn, bis er reinkrätscht und uns unterbricht in unserem Kauderwelsch?
Gut, aber liebe Zuhörer, ein paar Fachbegriffe werden wir in den Shownotes erklären.
Sehr gut.
Jürgen, ich bedanke mich für diesen offenen Austausch, für deine Bereitschaft, mit uns über dieses sensible Thema zu sprechen und uns auch aufzuzeigen, dass der Umgang mit Komplikationen nicht nur chirurgisch, sondern auf persönlicher Ebene herausfordernd sein kann und durchaus mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man uns das gemeinhin wahrscheinlich unterstellt. Ich hatte den einen oder anderen Gänsehautmoment heute, muss ich sagen, bedanke mich dafür, hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern da draußen auch so geht und dass sie uns nachsehen, dass wir heute mal ein bisschen mehr über unsere Berufsgruppe gesprochen haben und ein bisschen weniger über die Patienten. Aber für die Patientinnen und Patienten ist es, glaube ich, auch wichtig zu sehen und zu hören, dass Chirurgen auch Menschen sind und mal einen Blick hinter die emotionalen Fassaden unserer Berufsgruppe zu schauen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Jürgen, fürs Kommen. War eine Freude.
Ja, mir ist es auch eine Freude gewesen. Und ich sage jetzt einfach mal, mit euch dreien hier zu sitzen, soll jetzt nicht hochstapelnd sein, aber es war ein Privileg oder ist ein Privileg. Und der Austausch, und das zeigt sich ja immer wieder, ist das Entscheidende. Und wenn wir über diesen Austausch Wissen vermitteln oder Erfahrung vermitteln, dann ist das super. Und ich kann nur sagen, ich sage es jetzt einfach mal, die Achse Berlin-Zürich muss gestärkt werden.
Okay, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Was ich aber noch sagen will, wo genau ihr unseren Gast treffen könnt, beziehungsweise wo ihr anfragen könnt, wenn ihr Fragen zur Adipositas-Chirurgie habt im Umkreis von Berlin, lebt oder auch weiter, alles verlinken wir in die Shownotes. Danke.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.